Ausgehend von den Ausführungen zu Kritik möchte ich jetzt im zweiten Teil etwas sagen zur kritischen Gerontologie.
Dieses Feld hat sich vor allen Dingen in den USA, Großbritannien, einigen anderen Ländern entwickelt in den 70er, 80er Jahren und danach. Und in Deutschland ist dieser Bereich innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie im Fachausschuss für kritische Gerontologie positioniert. Was ist nun kritische Gerontologie? Und ich möchte mich da vor allen Dingen auf zwei Publikationen konzentrieren, nämlich das Buch von Ahner und Schulter zur kritischen Gerontologie und eine Arbeit von Ammann und Kolland mit dem Titel Das erzwungene Paradies des Alterns, Fragen an eine kritische Gerontologie. Ammann und Kolland, zwei österreichische Soziologen und Sozialforscher, führen aus, dass die kritische Gerontologie die Aufgabe hat, Aufklärung im Widerstreit zwischen der ökonomisch bestimmten Machtverfassung der Gesellschaft und den Anforderungen an ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu suchen, dass sie zweitens die Rolle der Wissenschaft kritisch betrachtet und ihre Auswirkungen auf die Bedingungen für ein gutes Leben im Alter untersucht. Und drittens bezieht sie sich auf kritische Gesellschaftstheorien, um gesellschaftliche Hintergrundprozesse zu analysieren. Da haben wir schon mal drei Kandidaten, um die es gehen soll. Die kritische Gerontologie befasst sich also mit den ökonomischen, aber auch sozialen Machtkonstitutionen innerhalb einer Gesellschaft. Sie diskutiert die Rolle der Wissenschaft kritisch, auch ihre eigene Rolle. Und sie rekurriert nicht aus dem luftleeren Raum, sondern steht in einer Tradition kritischer Gesellschaftstheorien. Die Frankfurter Schule ist dabei nur ein Orientierungspunkt. Ammann und Kolland legen eine Definition vor und die möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Was heißt nun kritische Gerontologie? Kritische Gerontologie heißt zunächst, dass das Problem des Alterns, Problem jetzt hier in Anführungszeichen, weniger als ein individuell erzeugtes und zu beeinflussendes gesehen wird, sondern als ein Problem, welches sozialstrukturell bestimmt ist. Kritisch heißt weiters, dass die Frage gestellt wird, in welchen Annahmen sich hinter den empirischen Aussagen, etwa der neuen Gerontologie, hier geht es vor allen Dingen um empirische Untersuchungen aus den USA, aber auch in Europa, die sehr stark die positiven Aspekte, das erfolgreiche Altern akzentuieren. Dies wäre ein Aspekt, der weiter oben bereits mit der Perspektive der Wissenschaft auf die Voraussetzungen ihres eigenen Tuns bezeichnet wurde. Eine kritische Perspektive zeigt weniger individuelle Unterschiede auf als solche, wiefern ältere Menschen in einem bestimmten Kontext, Gruppen, Organisationen etc. sich in einer benachteiligten Lebenssituation befinden, keine ausreichende soziale Partizipation aufweisen bzw. an politischen Entscheidungsprozessen teilnehmen können. Es geht um eine Visibilisierung von sozialer Ungleichheit und Exklusion. Kritische Gerontologie sieht sich nach Harry R. Moody, einem der wesentlichen Vertreter, primär mit dem Problem der Emanzipation älterer Menschen von allen Formen der Herrschaft konfrontiert. Und vor diesem Hintergrund lassen sich mehrere Stränge der Diskussion ausmachen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich das, was ich gerade jetzt bei dieser Definition ausgeführt habe, in vier Punkten zusammenfassen. Erstens geht es nicht um einen primär individuellen Blick auf die Situation alter Menschen, sondern um eine sozial-strukturelle Analyse. Von daher hat die kritische Gerontologie eher eine Affinität zur Soziologie, Sozialgeschichte, Sozialhistorie, zu gesellschaftstheoretischen Perspektiven, weniger zu einer rein individualpsychologischen Sichtweise. Zweitens, es geht um die Reflexion der Annahmen. Das heißt, hier steckt schon ein Kritikaspekt, in Anführungsstriche reinen Empirismus, dahinter, dass hier eine theoretische Perspektive vorgelegt wird, die ihre eigenen Annahmen selber noch einmal grundlegend problematisiert. Dritter Punkt, es geht um soziale Ungleichheit und Partizipation. Das heißt, eine positive Erzählung des Alterns steht nicht im Vordergrund, sondern eher eine Problematisierung der Situation alter Menschen, vor allen Dingen im Hinblick auf den Aspekt der sozialen Ungleichheit und der Partizipation. Dahinter steckt ein Gedanke, der im Kern von der differenziellen Gerontologie aufgenommen wird, dass wir es im Alter und im Altern mit einem hohen Maß an Heterogenität zu tun haben. Und der vierte Punkt ist die Emanzipation, das heißt, dass nicht nur der Status quo im Blick der kritischen Gerontologie ist, sondern eine Weiterführung der Entwicklung, der Entwicklungsmöglichkeiten alter Menschen, auch was ihre gesellschaftliche Emanzipation und Mitwirkung angeht. Damit sind einige Diskursstränge verbunden, die ich jetzt auch nochmal rekurrierend auf Ammann und Kolland nicht vorlesen möchte, sondern auch wieder im Kern nur zusammenfassen würde. Erstens die Frage, wer profitiert eigentlich und wer verliert? Das ist eine wesentliche Überlegung der kritischen Gerontologie. Ihr Blick ist eher auch auf die gerichtet, die von der sozialen Entwicklung weniger profitieren, sondern am Ende die Loser sind. Zweitens, was sind die Normen des Mainstreams? Auch in unserer Gesellschaft haben wir mit Vorstellungen zu tun, wie das Altern sein soll, was ein gutes Altern ist, wie man sich dazu verhalten hat oder eben nicht. Und diese Normen des Mainstreams wirken auf alle alten Menschen ein. Die Situation ist aber sehr unterschiedlich. Und von daher müssen wir die jeweils bestehenden Normen, die Normen der Mehrheitsgesellschaft sind, in Frage stellen, dahingehend, ob sie für die unterschiedlichen Lebenssituationen im Alter auch tatsächlich angemessen sind. Und ein weiterer Strang der Diskussion bezieht sich auf die Berücksichtigung kontextueller Faktoren. Gerade im Hinblick auf das erfolgreiche Altern sind gewisse Hypotheken zu diskutieren im Hinblick auf die Gesundheit, den sozialen Status, die Bildungsvoraussetzungen, die ökonomischen Möglichkeiten, die Personen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Alter bzw. hohe Alter starten lassen. Und die Ignoranz gegenüber diesen Kontexten bedeutet natürlich, dass die Unterschiedlichkeit dieser Startvoraussetzungen wenig oder gar nicht im Blick ist. Schließlich als vierter Bereich, ganz interessant, die ambivalente Rolle der Sozialpolitik. Gerade in der amerikanischen kritischen Gerontologie, die von einer sehr stark auch politökonomisch und feministisch geprägt Akzentuierung bestimmt wird, wird auf die Rolle der Sozialpolitik sehr kritisch geschaut. Nämlich einerseits ist sie eine Besserstellung vieler sozialer Gruppen, auch älterer Menschen. Auf der anderen Seite wird aber durch bestimmte Statusübergänge gerade die Abhängigkeit im Alter bestimmt und geradezu konstituiert. Die Rentenfrage und die Inflexibilität der Rentenfrage ist in diesem Zusammenhang nur ein Beispiel. Und letzter Punkt, fünfter Punkt, das, was Carol Estes, eine der Vorreiterinnen der politökonomischen Diskussion im Rahmen der kritischen Gerontologie, einmal als Aging Enterprise bezeichnet hat, bereits in den späten 70er Jahren. Das ist ein Themenfeld, was uns zunehmend ja auffällt, dass das Altern auch unter ökonomischen Imperativen zunehmend interessant wird und da ein ganzes Geschäftsfeld mittlerweile sich etabliert hat im Hinblick auf die Gesundheit, die Ernährung, die Freizeitgestaltung und vieles mehr. Altern ist also auch ein Geschäft, an dem eine ganze Industrie dranhängt und profitiert. Wir sollten also beachten, die Diversität der Lebensstile, Altern und Altsein ist abhängig von sehr unterschiedlichen Lebensformen, ein methodischer Pluralismus, der die kritische Gerontologie bestimmt und schließlich, was den Blick auf die Sozialpolitik angeht, die ambivalente Rolle des zivilgesellschaftlichen Engagements, welches einerseits sozusagen Ausdruck der Produktivität, des Engagements, der Potenziale des Alterns ist, andererseits aber auch in eine problematische Situation dahingehend kommt, wenn staatliche Leistungen abgebaut werden oder laisiert werden, informalisiert und zunehmend auf ehrenamtliches Engagement gesetzt wird. Das Beispiel der Tafel ist nur ein Hinweis, dass hier die Rolle des Staates und vor allem der Sozialpolitik kritisch zu betrachten ist. In einer Zusammenfassung oder einem Übersichtsbeitrag von Dehaney und Jones 2020 geht also von einer Konfliktperspektive aus, die zeigt, dass die soziale Ordnung auf der Dominanz bestimmter Interessen und Gruppen beruht und zeigt die Notwendigkeit von Veränderungen auf, motiviert soziale Akteure, diesen Veränderungen nachzukommen. Sie hat also, wie eben auch schon mehrfach erwähnt, einen gesellschaftsverändernden, einen emanzipatorisch akzentuierten Impetus. Das Buch Kritische Gerontologie von Ahner und Schröter ist eine Einführung, die ich empfehlen würde, weil dort einige sehr grundlegende Beiträge abgedruckt sind und man sich in die unterschiedlichen Perspektiven der kritischen Gerontologie einlesen kann. Und in den einführenden Bemerkungen von Schröter und sein Aufsatz ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich habe den mal mir gemerkt unter dem Stichwort der Ton macht auch die Musik. Denn wenn man die kritische Gerontologie primär als Affront oder Entlarvung der etablierten Gerontologie sieht, die nur als Herrschaftsform reproduzierend gedacht wird, dann provoziert man unnötige Gräben. Und diese Frontstellung sollte von vornherein problematisiert werden. Victor Marshall hat mal beklagt, dass die kritische Gerontologie sehr viel Zeit darin investiert, andere zu kritisieren. Er schätzt aber Arbeiten, die von anderen verurteilt werden, weil sie positivistisch in Anführungsstriche sein. Man soll also hier vor allen Dingen auch selbstkritisch auf das Werk anderer schauen und zur Kenntnis nehmen, dass wesentliche Arbeiten des Mainstreams die inhaltliche und methodische Diskussion in der Gerontologie substanziell nach vorne getrieben haben. Ein weiterer Punkt ist, dass die kritische Gerontologie gut beraten ist, keine Feindseligkeit oder Polemik zu fördern, sondern mit dem Mainstream in einen konstruktiven Dialog zu gehen. Es muss dem anderen unterstellt werden, dass er auch das Beste will. Die Wege dahin müssen aber kritisch und mit Argumenten bedacht werden. Also, kritische Gerontologie ist nicht nur die bloße Negation der Mainstream-Gerontologie, ihr geht es im Kern um Anerkennung und Verortung der widersprüchlichen Eigenarten des Alters, so wie es Klaus Schröter formuliert hat. Und gleichzeitig verbindet sie damit eine emanzipatorische Idee, ein Ideal, denn Herrschafts- und Widerstandsdiskurse, so wie Estes es formuliert, sind der Prüfstein der kritischen Gerontologie. Es gibt noch unterschiedliche Ansätze innerhalb dieses Feldes. Vielleicht sind die politische Ökonomie des Alterns, die Humanistic Gerontology und die Foucauldian Gerontology drei Ansätze, die unwichtig sind. Die feministisch-intersektionale Debatte würde ich als vierten Bereich mindestens dazu rechnen. Ich schließe meine Ausführungen jetzt mit einigen Hinweisen zu Foucault, einem französischen Sozialphilosophen und Historiker, der von 1926 bis 1984 gelebt hat und die Diskussion vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren sehr stark geprägt hat und vielleicht mit dem Namen Poststrukturalismus in Verbindung gebracht werden könnte. Ein Großteil der nachfolgenden Aufarbeiten, die sich aus dem Werkzeugkasten von Foucault bedient haben, könnte unter dem Begriff der Gouvernementalität zusammengefasst werden. Es geht also um wissenschaftliche Arbeiten, die sich in Anlegung an die Schriften von Foucault mit Erscheinungsformen neuzeitlicher Regierung beschäftigt haben. Governmentality Studies ist also eine Mischung aus Govern und Mentality und bezieht sich auf das Problem, dass Regierungsformen kritisch unter dem Aspekt der Menschenführung betrachtet werden. Ein zweiter großer Bereich, mit dem sich Foucault beschäftigt hat, ist der Bereich der Biopolitik. Und hier geht es um die aktuellen Prozesse in pflegerischen, medizinischen und gerontologischen Handlungsfeldern. Der Mainstream-Diskurs sieht Altern generell als Verfallserscheinung, die im Wesentlichen durch Technik, Pflege aufgehalten oder korrigiert werden können. Aber welche Entwicklung hier historisch zu verorten ist und welche Konsequenzen das für den Einzelnen hat, das ist Thema der Biopolitik-Diskussion. Die genealogische Kritik, die Foucault entwickelt, bezieht sich darauf, dass bestimmte Verhältnisse denaturalisiert werden. Also, wie es Katz einmal formuliert, taking for granted assumptions about aging and later life by demonstrating how age-related cultures have developed around particular subjectivities via themselves social constructions. Es geht also um die Problematisierung von als natürlich angesehenen Entwicklungen im Hinblick auf ihre soziale Konstruktion. Dabei werden sogenannte Diskurse de- oder rekonstruiert im Hinblick auf zum Beispiel Sexualität, die psychisch Kranken, die Institutionen. Und wichtig für die Gerontologie ist, dass es hier um Narrative geht im Hinblick auf die Führung und Kontrolle alter Menschen. Es geht vor allem darum zu verstehen, wie bestimmte Verhältnisse, Ansichten, Praktiken historisch entstanden sind, mit welchen Techniken sie gesetzt und aufrechterhalten werden und welche gesellschaftlichen Gruppen davon positiv wie negativ betroffen sind. Kritik ist also für Foucault die Kunst, so wie er es mal formuliert hat, nicht dermaßen regiert zu werden. Also ein Beispiel für diese Form der Foucauldian Gerontology möchte ich mich beziehen auf einen Beitrag von Biggs und Powell, welche diese Kritikperspektive auf den Sozialstaat angewandt haben und vor allen Dingen Diskurse in der sozialen Arbeit thematisieren. Es wird hier zwischen drei verschiedenen Diskursen unterschieden, nämlich einem biomedikalen Diskurs, der eben, wie gesagt, die medizinisch-technischen Lösungen gegenüber dem Verfall des Alterns protegiert, einem lebensstilbezogenen Diskurs, der vor allem die gesunden oder erfolgreichen Alten im Blick hat, und ein wohlfahrtsstaatlicher Diskurs, der in Europa geführt wird. Und das ist der Schwerpunkt des Beitrags. Die drei zentralen Konzepte, die hier analysiert werden, heißen Genealogie und Diskurs, also historische Darlegung von Entwicklungsoptionen, und Diskurs, so wie es Foucault mal beschrieben hat, als das, was gesprochen wird und was diejenigen ausblendet, die dazu schweigen müssen. Also der Diskurs ist ein, wenn man so will, öffentliches Sprechen über einen Gegenstand, der, das darf man nicht verschwörungstheoretisch verstehen, aber der sich aus der Dynamik von bestimmten Herrschaftskonstellationen entwickelt. Macht und Wissen ist ein zentrales Feld. Macht, wie Deleuze es mal formuliert hat, ist bei Foucault nicht ein Gegensatz in dem Sinne, dass hier einer die Macht hat und der andere ist ohnmächtig, sondern Macht ist eine Relation. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass der Lehrer oder die Lehrerin natürlich Macht hat, etwa im Hinblick auf die Frage der Notengebung, aber dieses Machthaben ist ein Stück weit falsch gedacht, weil wenn Foucault von Relationen spricht, dann bedeutet das auch, dass die Schülerinnen und Schüler gerade durch ihre Reaktion, zum Beispiel durch ihr Mitmachen oder Nicht-Mitmachen, in Anführungsstriche Macht ausüben können und die Lehrperson in Verlegenheit bringen können. Mehr noch, in der Gestaltung dessen, was sie sozusagen durchsetzen möchte, nicht nur irritieren, sondern auch zurückweisen kann. Als dritter Bereich sind die Technologien des Selbst zu nennen. Das heißt, es geht um bestimmte Formen der Selbstentwicklung, des Unterwerfens unter bestimmte Erwartungen, die von anderen an mich gerichtet werden, die ich dann selber als Erwartungen an mich selbst am Ende formuliere. Die Konsequenz für eine Foucauldianische Analyse des Alterns heißt Untersuchung der Genealogie der existierenden Verhältnisse. Wie sind die entstanden? Zweitens, wie ist die Verteilung von Macht und Wissen in diesen Verhältnissen festgelegt? Und drittens, welche Wohlfahrtstechniken, vor allem psychologische Fallarbeit und das Fallmanagement, werden eingesetzt und mit welcher Wirkung? Es geht also, wenn man die Ergebnisse der Analyse von Biggs und Powell in den Blick nimmt, bei der professionellen Sozialarbeit, man könnte auch die Pflege hier beachten, um eine hybride Mischung von öffentlicher Kontrolle und individueller Unterstützung. Und es geht zweitens um die Etablierung eines Expertentums in der Sozialarbeit, auch unter Nutzung sozialwissenschaftlicher Expertise. Letztlich zur Verwaltung und Verbesserung der Individuen durch Manipulation. Dieser Begriff der Manipulation muss nicht nur kritisch verstanden werden. Und drittens, psychologisch Fallarbeit und Case Management als Technologien der sozialen Arbeit, um ihre Rolle, die ambivalente Rolle zwischen öffentlicher Kontrolle und individueller Unterstützung realisieren zu können. Es geht also um eine interessante Analyse der Widersprüche oder der nicht unproblematischen Auswirkungen des Sozialstaats, und zwar diesmal von links. Denn der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat sichert das Existenzminimum. Andererseits führt er aber auch zu aller Kolonialisierung des Alters durch soziale Abhängigkeit und institutionelle Pflege. Das heißt, die substanzielle Kritik des Wohlfahrtsstaats, der gerade durch die materielle Absicherung ein Rentendasein geschaffen hat, was die Eigenständigkeit, Einflussmöglichkeiten und gesellschaftliche Mitwirkung des Alterns problematisieren, muss in den Blick genommen werden. Denn einerseits ist gerade durch den Wohlfahrts- und Sozialstaat eine materielle Verelendung, jedenfalls großer Teile im Alter, verhindert worden. Auf der anderen Seite wird aber gerade durch die Ruhigstellung, wenn man so will, durch die Verrentungssituation nicht kleiner Teile der alten Bevölkerung, deren Einfluss, deren gesellschaftliche Mitwirkung, deren Relevanz unterminiert. Wir müssen allerdings sehen, dass in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den 80ern, in den USA im Kontext von Reagan und in Großbritannien von Thatcher, ein zunehmender Abbau des Sozialstaats eingesetzt hat und wir überhaupt in Europa, aber auch in den USA, eine radikale Liberalisierung beobachten, die vieles an sozialstaatlichen Errungenschaften zurückgeführt hat. Ich komme zum Schluss. Powell hat betont, dass Foucault ein konzeptionelles Toolkit für die angewandte Gerontologie anbietet, welches die Gesundheits- und Sozialberufe als Instrument staatliche Gouvernementalität problematisiert. Es geht also um die Reflexion der Praxis, nicht nur um Machbarkeitslogiken und How-to-Do-Wissen. Und es geht um die Reflexion der Gerontologie im Hinblick auf ihre Rolle bei der Korrektur, Disziplinierung und Normalisierung des Alterns neben der Medizin. Schulter und Rüsselhahn in ihrem Text, in dem bereits genannten Buch von Ahna und Schröter, einige offene Fragen formuliert, die interessant sind. Sie konzidieren, dass Foucault eine wichtige Kritik des modernen Wohlfahrtsstaats vorgelegt hat, aber eben wie jede gute Analyse auch blinde Flecken aufweist. Der Fokus auf Europa muss kritisch betrachtet werden. In seinen Arbeiten konzentriert er sich vor allen Dingen sehr stark auf die französische Debatte, ob seine Kritik am Wohlfahrtsstaat international insgesamt tragfähig ist, muss diskutiert werden. Das, was Foucault häufig vorgeworfen ist, ist die Unklarheit der Begriffe und ihrer Grenzen. Der Machtbegriff ist bei ihm in gewisser Weise total, weil wenn man Macht als relationales Phänomen, so wie eben beschrieben wurde, verstehen möchte, dann ist die Frage, wie kann man eigentlich aus dieser Macht, aus dieser Abhängigkeit, aus diesen Herrschaftsbeziehungen aussteigen, ein Stück weit ungeklärt. Der kritische Blick auf die Strukturen selbst setzt ja eigentlich eine Kompetenz zur Distanz voraus, kann die aber möglich sein, wenn alles durch Macht selber schon kontaminiert ist. Die Kritik der Frankfurter Schule, vor allen Dingen Jürgen Habermas, dann an den neuen Konservativen, ist wichtig, denn man muss sich ja durchaus auch fragen, was ist die politische Konsequenz auch dieser Perspektive? Wo sind die gesellschaftlichen Gruppen, die Emanzipation, die Veränderung auch tatsächlich bewirken können? Die totale Kritik, die man bei Foucault häufig sehen kann und die ihm unterstellt wurde auch, muss also letzten Endes in die Frage münden, was sind eigentlich die Agenten und was sind die Akteure einer Veränderung? Letzter Satz, Ernst Bloch, man muss ins Gelingen verliebt sein und nicht ins Scheitern. Ich danke für die Aufmerksamkeit.